Ja, wir haben es schon gehört, es wird heute Abend um Bauen gehen, es wird vor allem um ein Haus gehen. Und manchmal denke ich, manchmal kann ein Haus für uns auch mehr sein als einfach nur ein Haus. Und vielleicht gibt es in deinem Leben ein Haus, das dir besonders viel bedeutet. Ich habe gemerkt, in meinem Leben ist mir auch etwas in den Sinn gekommen. Und zwar gibt es irgendwo im Tessin gibt es ein ganz kleines Dörfli, einen winzigen Krachen. Das Kaff hat mittlerweile fusioniert und vorher hat das sage und schreibe 50 Einwohner gehabt. Und in dem kleinen Dörfli im Tessin gibt es ein altes Haus. Und das Haus ist vor etwa 5 Generationen von meinen Vorfahren gebaut worden. Und als ich noch kleiner war, sind wir ziemlich jedes Jahr in dem Haus in die Ferien gegangen. Und wenn du das kennst, so, man geht jedes Jahr wieder und als Kind, man freut sich, man weiss so ein bisschen, was einem erwartet, aber man erlebt auch viel Neues. Und mit der Zeit kommt man wie eine Beziehung über zu dem Haus. Es wird etwas Besonderes. Es wird ein Ort, der vielleicht mit vielen Erinnerungen verbunden ist. Und auch wenn ich jetzt zugegeben jahrelang nicht mehr dort gewesen bin, ist es irgendwie immer noch etwas Besonderes. Und ab und zu kommt mir das Haus wieder in den Sinn. Und manchmal denke ich auch, eigentlich müsste man wieder mal gehen, müsste schauen, wie das mittlerweile aussieht. Und vielleicht kennst du das, vielleicht gibt es in deinem Leben auch so ein Haus. Vielleicht ist es sogar das Haus, wo du selber drin wohnst, umso schöner. Ein Haus, das für dich etwas Besonderes ist. Ein Haus, das mit Erinnerungen gefüllt ist. Ein Haus, wo du eine besondere Beziehung dazu hast. Und ich denke, für uns ist das ganz normal. Es ist etwas, das wir kennen, wo wir uns gewohnt sind. Aber kann es das auch für Gott geben? Kann es sein, dass Gott auch eine besondere Beziehung hat zu einem Ort oder sogar eben zu einem Haus? Ist das nicht ein komischer Gedanke, dass Gott solche Gefühle haben oder so eine besondere Beziehung zu einem Haus haben? Und genau das möchten wir heute Abend zusammen anschauen. Für das brauche ich jetzt meine Bibel. Und wir möchten... Entschuldigung. Und wir möchten den Bibelvers für heute Abend einsteigen und wir lesen den Vers aus dem Hebräer Kapitel 3, Vers 6. Hebräer 3, Vers 6 steht: Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn und Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, seine Gemeinde. Wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen und uns durch nichts von der Hoffnung abbringen lassen, die unser Glaube uns schenkt. Und passend zum Bauen heute Abend habe ich die Predigt nicht in Punkte aufgeteilt, sondern in Bausteine. Und wir möchten anfangen mit dem ersten Baustein. Der erste Baustein heute Abend ist: Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn und Herr über Gottes Haus. So fängt der Bibelvers an und was ist aber eigentlich gemeint mit dem Bibelvers? Und für das müssen wir ein paar Verse zurückgehen. Wir müssen uns überlegen, was eigentlich die Botschaft ist von dem Buch in der Bibel, wo der Vers drin steht. Und wir finden den Vers im Hebräerbrief. Und für mich ist der Hebräerbrief eines der spannendsten Bücher in der ganzen Bibel. Und zwar darum, weil im Hebräerbrief wird wie so ein bisschen eine Zusammenfassung vom Alten und vom Neuen Testament geben. Wir wissen ja, es gibt das Alte Testament und das Neue Testament und in gewisser Hinsicht sind die beiden Testamente sehr verschieden. Aber der Hebräerbrief ist so wie eine Erklärung, wie sich das Alte Testament in Jesus Christus erfüllt. Der Hebräerbrief zeigt, wie das die ganze Bibel uns eben gleich eine einzige Geschichte erzählt und wie die Mitte von dieser Geschichte Jesus Christus selber ist. Und direkt vor dem Vers, ein paar Verse früher, macht der Autor vom Hebräerbrief, wir wissen leider nicht, wer das ist, es gibt so ein bisschen verschiedene Theorien, wer das sein könnte, wir wissen es nicht ganz genau. Aber der Autor vom Hebräerbrief macht einen Vergleich und er vergleicht Jesus mit dem Mose im Alten Testament. Und er sagt, so wie der Mose ein treuer Diener war vom Volk Israel, so ist auch Jesus ein treuer Diener von seinem Vater im Himmel. Und dann sagt er aber Jesus kommt mehr Ehre über, größere Ehre gehört Jesus als Mose. Weil der Mose war ein Teil vom Haus und Jesus ist der Herr über das Haus. Und da wird das Bild gebraucht, das Bild vom Haus von Gott. Und das Bild ist bekannt aus dem Alten Testament, aber der Autor vom Hebräerbrief zeigt jetzt, Jesus ist der Herr von dem Haus von Gott. Und jetzt möchte ich zurückkommen zu dieser Frage, wie kann denn Gott eigentlich ein Haus haben? Wie ist es möglich, dass Gott ein Haus hat? Wir wissen, dass Gott unheimlich, unendlich gross ist. Wir wissen auch, dass Gott nicht so wie wir aus Fleisch und Blut ein Wesen ist, sondern eigentlich ein geistliches Wesen. Wie kann Gott ein Haus haben? Wie ist das überhaupt möglich? Und wenn wir das Alte Testament kennen, dann wissen wir, Gott hat tatsächlich in dieser Geschichte, die die Bibel erzählt, Gott hat ein Haus gehabt. Und am Anfang war sein Haus sogar nicht einmal ein richtiges Haus gewesen, sondern nur ein Zelt. In dieser Zeit, als das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist, hat Gott in ihrer Mitte gewohnt, aber er hat nicht einmal in einem richtigen Haus gewohnt, sondern hat in einem Zelt gewohnt. Und später ist es weitergegangen und der König Salomo hat für Gott ein richtiges Haus gebaut, ein wunderschönes Haus, ein Haus, das innen ganz mit Gold überzogen war. Aber auch der König Salomo hat gewusst, eigentlich ist das Haus immer noch viel zu klein für Gott. Oder umgekehrt, eigentlich ist Gott viel zu gross für das Haus. Und wo es ein grosses Fest gegeben hat, wo das Haus eingeweiht worden ist, hat der König Salomo gebetet, Gott, wirst du wirklich auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen? Und erst recht das Haus, das ich gebaut habe. Also auch der Salomo damals hat schon gewusst, Gott ist eigentlich viel zu gross, um in einem Haus zu wohnen. Aber das Wunder ist, Gott hat trotzdem sich entschieden, in dem Haus zu wohnen. Gott hat gesagt, ich will das Haus zu meiner Wohnung machen. Ich will das Haus zu dem Ort machen, wo man mir begegnen kann. Ja, wie ist das denn heute? Jahrhundertelang ist das Haus, der Tempel in Jerusalem, der Ort gewesen, wo man Gott hat begegnen können. Aber wie ist es heute? Wo ist heute das Haus von Gott? Vielleicht, wenn ihr schon mal in Jerusalem gewesen seid, dann habt ihr gemerkt, dass der Tempel nicht mehr dort steht. Der Tempel gibt es heute nicht mehr. Es ist nur noch eine einzige Mauer, ein Rest von einer Mauer ist übrig. Ja, hat denn Gott heute kein Haus mehr? Oder wo wohnt Gott heute? Und mit dem kommen wir zum zweiten Baustein. Der zweite Baustein, und wie der Vers weitergeht, ist, dieses Haus sind wir, seine Gemeinde. Wo ist Gottes Haus heute? Es ist da bei uns. Wir sind es. Wir sind Gottes Haus. Natürlich nicht nur wir hier in Murten, wo uns heute Abend versammelt. Nein, an vielen anderen Orten, in anderen Ländern, auf der ganzen Welt versammelt sich die Gemeinde von Gott, die Gemeinde von Jesus. Und die Gemeinde, die Gemeinschaft der Christen auf der ganzen Welt, ist heute das Haus von Gott. Überleg dir mal, was das bedeutet. So wie Gott sich früher entschieden hat, in dem Tempel zu wohnen, der allmächtige Gott, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, so wie er sich früher entschieden hat, in dem Tempel zu kommen und zu wohnen, so hat er sich heute entschieden, bei uns zu sein, in der Gemeinde zu wohnen. Wir sind das Haus von Gott, wir sind der Ort, wo Gott wohnt. Der Paulus schreibt im 1. Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Wir sind das Haus von Gott. Wir sind der Ort, wo Gott sich entschieden hat, zum Wohnen. Können wir das glauben? Anders gefragt, was hast du schon für Erfahrungen gemacht mit dem Thema Gemeinde? Vielleicht vor allem gute und vielleicht auch nicht nur gute. Für mich selber ist Gemeinde schon früher in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, ist auf der einen Seite ein wunderschöner Ort gewesen. Es ist ein Ort gewesen, wo ich schwere Zeiten hatte als Teenager, habe ich gewusst, ich kann da herkommen und da sind meine Freunde und da werde ich angenommen und egal wie schlecht es mir sonst geht, da ist mein Zuhause. Und auf der anderen Seite habe ich in der Gemeinde Sachen erlebt, die mich extrem verletzt haben. Es ist mir in der Vorbereitung ein Gespräch in den Sinn gekommen mit einem Hauptleiter vor x Jahren, aber es war so verletzend gewesen. Und ich habe gedacht, wie ist das möglich in der Gemeinde? Wie kann das sein? Wie können wir uns so etwas antun? Wie können wir uns so Sachen an den Kopf rühren? Es passt überhaupt nicht. Und gleich ist es Realität. Und ich bin sicher, einige oder auch viele von euch haben schon Sachen erlebt in der Gemeinde, die sind verletzend gewesen. Und die lassen euch vielleicht in dem Moment zweifeln. Ist das wirklich Gottes Haus? Ist das wirklich der Ort, wo Gott wohnt? Und vielleicht denkst du, ja, das Haus Gottes, das klingt so schön, aber eigentlich sind wir eher so etwas wie eine Baracke oder so etwas wie ein Estrich, wo man wieder mal Staub saugen oder aufräumen. Und sind wir ehrlich, dass wir sind nicht ein perfektes Haus. Nicht nur äußerlich gibt es etwas zum Renovieren, darum tun wir ja überhaupt umbauen, aber auch innerlich. Auch in unseren Herzen, so wie es der Micha gebetet hat, auch in unseren Herzen gibt es etwas, was sich verändern muss. In unserem Umgang miteinander sind Sachen nicht richtig und müssen sich verändern. Aber es ändert nichts daran an Gottes Wort. Es ändert nichts daran, dass wir die Zusage haben, wir, die Gemeinde, sind das Haus von Gott. Wir sind der Ort, wo Gott wohnt. Und eigentlich glaube ich sogar, es ist genau der Punkt, dass wir nicht perfekt sind. Es ist genau der Punkt, dass wir noch nicht vollkommen sind. Aber Gott sagt, er will da wohnen. Gott sagt, er will genau bei uns wohnen. Das Evangelium ist, dass Gott uns liebt, auch wenn wir Sünder sind. Das Evangelium ist, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für uns an unserer Stelle, auch wenn wir es überhaupt nicht im Geringsten verdient haben. Und das Evangelium gilt für uns ganz persönlich, aber ich glaube, es gilt eben auch für uns als Gemeinde. Gott hat sich entschieden, bei uns zu wohnen, auch wenn wir Sünder sind, auch wenn wir nicht vollkommen sind, auch wenn wir immer noch schuldig werden aneinander. Und gleich sagt Gott, ich will da wohnen. Ich will da sein, genau bei euch. Genau da, bei dieser Gemeinschaft. Und was ich auch glaube, ist, wenn das wirklich Gottes Haus ist und von dem bin ich fest überzeugt, dann wohnt Gott da und dann wird Gottes Gegenwart uns auch nach und nach verändern. Und das, was noch nicht vollkommen ist, das wird von ihm nach und nach verändert werden in unseren Herzen. Und trotzdem gibt es auch etwas, was wir tun müssen. Und mit dem kommen wir zum nächsten, zum dritten Baustein. Wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen. Ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt, wenn man früher in der Antike ein Haus gebaut hat, dann hat es immer ein besonderes Fest gegeben, nämlich dann, wenn man den allerersten Stein in den Boden gesetzt hat. Der allererste Stein ist immer besonders gefeiert worden. Man hat das Fest gefeiert. Vielleicht hat man wirklich ein Opfer gebracht, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber man hat das besonders gefeiert. Warum? Der erste Stein ist besonders symbolisch wichtig gewesen. Der erste Stein hat schon gesagt, wie das ganze Haus wird ausgerichtet sein. Wie mit dem ersten Stein hast du eigentlich schon eine Ecke vom Haus bestimmt und mit dem Ecke hast du eigentlich auch schon den Rest vom Haus bestimmt. Du hast schon gesagt, was ist die Ausrichtung von dem Haus mit dem allerersten Stein. Nachher war der erste Stein eine Verbindung, die zwei Mauern miteinander verbunden hat. Und darum war der Stein auch wichtig für den Zusammenhalt des Gebäudes, für die Festigkeit der Struktur. Und zum zeigen, wie wichtig der Stein ist, hat man meistens einen größeren Stein genommen, manchmal hat man ihn besonders verziert und man hat ihm den Namen gegeben, der Eckstein. Auch in der Bibel kommt das Wort vor vom Eckstein im Alten Testament. Und dann kommt Jesus und er bezieht das Wort auf sich selber und er sagt, ich selber, ich bin der Eckstein. Was meint Jesus damit? Was bedeutet das für uns? Ich glaube, wenn wir einfach das Bild nehmen von dem Stein und das eins zu eins auf Jesus übertragen und auf uns als Gemeinde, dann können wir sagen, wenn wir ein Haus sind, wenn wir das Haus von Gott sind, dann ist Jesus der erste Stein. Das heisst, er ist unsere Grundlage, er ist unser Fundament, er ist das, was zuallererst da ist und das, was alles andere darauf aufbaut. Und wenn der Stein wichtig ist für den Zusammenhalt und die Festigkeit vom Gebäude, dann gilt das auch für Jesus. Jesus ist der, der uns alle verbindet. Jesus ist der, der uns alle zusammenhält. Jesus ist der, der dafür sorgt, dass unsere Gemeinde nicht einfach zusammenbricht, sondern stehen bleibt. Eigentlich ist es doch ein Wunder, dass wir überhaupt Gemeinde sein können. Wir sind so verschieden. Wir sind zusammengesetzt aus ganz verschiedenen Generationen. Wir haben verschiedene Interessen. Ein paar von uns sind extrovertiert und andere sind introvertiert, wie wir gelernt haben. Wir haben zum Teil sogar unterschiedliche Muttersprachen. Wir sind in so vieler Hinsicht extrem verschieden. Aber Jesus hält uns alle zusammen. Jesus ist der, der uns alle miteinander verbindet. Und eigentlich ist es ein Wunder. Eigentlich ist es ein Wunder, dass Gemeinde möglich ist, weil Jesus uns alle miteinander zusammenhält, weil er der Eckstein ist, der alles miteinander verbindet. Aber ich glaube, dass in dem Bibelvers auch eine Warnung drin ist. Wenn wir nur mal lesen, dieses Haus sind wir, seine Gemeinde, wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen. Mit anderen Worten, zum Gotteshaus sein, müssen wir auch auf Jesus vertrauen. Oder nur mal im Bild gesprochen, wir können nicht irgendwann kommen und sagen, ja, das Haus, das ist schön und gut und der Eckstein, der ist wichtig gewesen am Anfang, aber jetzt kommen wir und tun da ein bisschen unter dem Fundament wegschaufeln und wir brauchen einen anderen Stein. Wir brauchen einen anderen Eckstein. Wir nehmen den weg und wir tun irgendetwas anderes an die Stelle. Das ist etwas, was wir nicht machen können, ohne dass alles zusammengeht. Wir müssen an Jesus festheben. Jesus muss immer, immer das Zentrum bleiben. Wir könnten uns als Gemeinde auch anders definieren. Wir könnten uns definieren darüber, wie viel das an einem Sonntag kommt. Über unsere Grösse, über unser Wachstum. Wir könnten uns darüber definieren, wie fest dass wir uns einsetzen in Murten, wie wir uns sozial engagieren, was wir gut tun. Wir könnten uns darüber definieren, wie super das unsere Theologie ist, wie rein das unsere Lehre ist. Und ich habe jetzt ganz bewusst drei Sachen genommen, die gut sind. Die gut sind, wenn wir die haben, das gemeint. Aber sie dürfen nie im Zentrum sein. Im Zentrum muss für immer Jesus selber bleiben. Er ist unser Eckstein. Er ist der, der uns alle miteinander verbindet. Lasst uns auch die Warnung in dem Vers ernst nehmen und lasst uns nie Jesus durch etwas anderes ersetzen, sondern bis zum Schluss, bis zum Ende entschlossen und freudig auf ihn vertrauen. Und mit dem kommen wir zum vierten und zum letzten Baustein. Und uns durch nichts von der Hoffnung abbringen lassen, die unser Glaube uns schenkt. Vor vielen Jahren ist mal ein Reisender auf eine Baustelle kam. Und er hat auf dieser Baustelle drei Männer gesehen und drei Bauarbeiter. Die drei Bauarbeiter waren am Steinklopfen gewesen. Und er ist zum ersten hergegangen und hat ihn gefragt, was machst du da? Und der erste hat gesagt, ich klopfe Stein. Dann ist er zum zweiten gegangen, der ja auch Stein geklopft hat, und hat ihn gefragt, was machst du da? Und der zweite hat gesagt, ich sorge für meinen Lebensunterhalt. Und dann ist er zum dritten gegangen und hat ihn gefragt, was machst du da? Und der dritte Bauarbeiter ist aufgestanden und hat ihn stolz angeschaut und hat gesagt, ich baue eine Kathedrale. Das ist eine recht bekannte Geschichte, vielleicht habt ihr sie auch schon mal gehört. Aber es bringt für mich etwas mega gut auf den Punkt. Und zwar, was ist der Unterschied von diesen drei Bauarbeitern? Ich glaube, es ist genau das Thema Hoffnung. Einer von diesen drei Bauarbeitern hat eine Hoffnung. Er hat ein Ziel, er weiß, wo das er hergeht mit seiner Arbeit. Was hat das alles mit uns zu tun? Die Bibel vergleicht uns alle mit Bauarbeitern an einer Stelle. Und ein paar von uns arbeiten wirklich auf dem Bau, aber alle von uns sind im übertragenen Sinn Bauarbeiter. Im 1. Korintherbrief sagt der Paulus, dass Jesus Fundament ist, aber dass wir alle darauf weiterbauen. Und er sagt sogar, dass Jesus, wenn er zurückkommt, wird beurteilen, ob wir gut gebaut haben, ob wir gute Bauarbeiter gewesen sind. Ja, wie können wir gute Bauarbeiter sein? Ich glaube genau, wenn wir an dieser Hoffnung festhalten, die unser Glaube uns schenkt. Wenn wir so Bauarbeiter sind, die die Kathedrale im Kopf haben, die wissen, wo sie herwollen, die eine besondere Hoffnung haben. Aber was ist überhaupt unsere Hoffnung? Was ist unsere Hoffnung? Ich möchte euch eine Stelle vorlesen, ein bisschen weiter im Hebräerbrief, aus dem Kapitel 10. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Was ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist, dass wir gerettet sind. Unsere Hoffnung ist, dass all unsere Schuld vergeben ist, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Unsere Hoffnung ist, dass unser schlechtes Gewissen uns nicht mehr anklagen kann. Weil alles, was wir jemals falsch gemacht haben, an diesem Kreuz musste verschwinden. Das ist unsere Hoffnung, das ist, wer wir sind in Jesus. Aber es geht noch weiter und ich möchte euch noch die nächsten Verse vorlesen. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und mit dem letzten Satz tut der Autor vom Hebräerbrief unseren Blick in die Zukunft richten und sagt, Jesus wird wiederkommen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird er alles richten. Er wird alles gut machen. Alles, was jetzt kaputt ist, auch in uns und in unserer Gemeinde, das wird dann repariert werden, es wird dann vollkommen werden. Alles, was jetzt noch nicht gut ist, das wird Jesus verändern und es wird gut sein. Und unsere Hoffnung ist die, egal wie wir heute über die Gemeinde denken, egal ob wir heute in der Gemeinde eine Baracke sehen oder einen Palast sehen, eines Tages wird sie ein Palast sein. Eines Tages wird sie ein Palast sein. Eines Tages wird die Gemeinde vollkommen sein. Wir haben das Versprechen in der Bibel, in dieser Stelle und auch in der Offenbarung. Wir wissen, Gott wird die Gemeinde perfekt machen. Er wird sie vollkommen machen. Am Ende wird sie ohne irgendeinen Fehler sein. Und ich wünsche mir den Blick für uns alle und auch für mich selber, ich wünsche mir den Blick für die Gemeinde, dass egal wie sie heute aussieht und egal was wir heute auch für Probleme vielleicht damit haben, Gott wird sie eines Tages vollkommen machen. Und ich glaube, wenn wir das wissen und wirklich glauben, dann können wir wie der dritte Bauarbeiter sein, der sagt, ich baue eine Kathedrale. Er hat in seinem Kopf ein Bild, das wunderschön ist. Und die Realität ist vielleicht noch nicht, entspricht dem noch nicht, aber er weiß, eines Tages wird es so sein. Eines Tages wird es perfekt sein, es wird vollkommen sein. Nicht, weil wir so gute Bauarbeiter sind, sondern weil Gott so ein guter Gott ist. Er wird es machen. Und in der Zwischenzeit können wir unseren Beitrag leisten, egal wie klein das er ist, wenn man das Ganze anschaut. Aber das ist doch eine Perspektive von der Hoffnung. Lass mich noch beten mit uns zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir, Vater, du hast dich entschieden, in der Gemeinde zu wohnen und du bezeichnest die Gemeinde als dein Haus. Das ist ein Wunder und es ist ein grosses Privileg. Es ist etwas, das wir fast nicht erfassen können, was es bedeutet. Aber es heisst, du möchtest in unserer Mitte wohnen. Es heisst, du möchtest da bei uns sein, du möchtest Zeit mit uns verbringen, du möchtest Gemeinschaft mit uns haben, Herr. Was für ein Wunder und noch grösser ist das Wunder, dass wir einmal werden ein Palast sein, wir werden einmal ein perfektes Haus sein, du wirst uns vollkommen machen. Alles, was jetzt noch falsch ist, was jetzt noch fehlt, das wirst du richten und du wirst eines Tages alles gut machen. Hab Dank für die Hoffnung, hab Dank für das Wort, das uns die Sachen zeigt und dass wir eine feste Hoffnung dürfen haben, weil du dein Versprechen haltest, Jesus. Wir preisen dich dafür. Wir möchten dich jetzt auch anbeten mit unseren Liedern, Herr. Wir möchten dich einfach einladen an den Ort. Wir möchten dich in unserer Mitte haben. Wir möchten deine Gegenwart bei uns spüren, Jesus. Amen.